Harry sah ganz anders aus als der Rest der Familie. Onkel Vernon war groß und hatte keinen Hals, dafür aber einen riesigen schwarzen Schnurrbart. Tante Petunia war pferdegesichtig und knochig. Dudley war blond, rosa und fett wie ein Stein. Harry dagegen war klein und dünn, hatte leuchtend grüne Augen und immer zerzaustes, rabenschwarzes Haar. Er trug eine Brille mit runden Gläsern und auf der Stirn hatte er eine feine Narbe, die aussah wie ein Blitz.
Kennen Sie diesen Harry? Vor genau 25 Jahren, 1997, erschien Harry Potter and the Philosopher's Stone, auf Deutsch Harry Potter und der Stein der Weisen. Eines der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Kinderbücher überhaupt. 7 Bände, übersetzt in fast 80 Sprachen, 500 Millionen verkaufte Exemplare sprechen für sich. Und die Filme, die dann ab 2000 Jahr für Jahr erscheinen, ins Kino kommen, brachen Zuschauerrekorde. Und längst nicht nur Kinder und Jugendliche sind Fans. Was, liebe Gemeinde, macht diesen Harry Potter so erfolgreich? Ich denke, seiner Autorin Joanne K. Rowling gelingt es, eine fantastische Welt zu erschaffen, voller Fantasie und Magie, exotischen Figuren, Drachen, Hauselfen, Halbriesen, magischen Tieren und Pflanzen. Eine Schule, in der man Zauberkunst lernt und Verwandlung, Pflege magischer Geschöpfe, Zaubertränke und Verteidigung gegen die dunklen Kräfte. In der man auf Besen fliegt und gefährliche Abenteuer zu bestehen hat. Und gleichzeitig sind die Hauptpersonen, Harry, Ron und Hermine, so normal wie Jugendliche nur sein können. Außer, dass sie eben zaubern lernen. Ron kämpft zum Beispiel damit, dass seine Familie viele rothaarige Kinder und sehr wenig Geld hat. Es ist ein Albtraum, als er mit einem abgetragenen, ausgefransten Umhang zur Schule kommt. Oder die erste Liebe, ungeschlagen die Szene, als Harry stotternd und hochrot versucht, ein Mädchen zu einer Party einzuladen. Da gibt es echte Freundschaft und alle Verwerfungen, die damit auch verbunden sind, die man als Jugendlicher so erlebt. Da gibt es unüberwindliche Feindschaften, fürchterliche Lehrer, echte Vorbilder und den Kampf mit so manchem Lernstoff. Da gibt es Sport, Quidditch, mit spannenden Spielen und einer ausgelassenen Fankultur und Sportbanausen, so wie Hermine. Viele Identifikationsmöglichkeiten, also mit Figuren, die in jedem Band ein Jahr älter werden, so wie man selbst. All dies Durcheinander, das zum Erwachsenwerden dazugehört und sehr viel kluge Lebenskunst. Und anders als bei manch anderen Fantasiegeschichten ist diese ganze Zaubererwelt in unsere Welt, die Welt der Muggel, der nicht magischen Menschen, eingebettet. Hermine hat Muggeleltern. Rons Vater ist fasziniert von Muggeltechnik, sammelt Batterien und Elektrostecker, verzaubert Autos so, dass sie fliegen können. Die Winkelgasse, in der die Zaubererläden zu finden sind, die ist mitten in London. Man muss nur den richtigen Pub wissen, um hineinzukommen. Und der Zug nach Hogwarts, dem Zaubererinternat, der fährt von dem sehr real existierenden Bahnhof King's Crossing ab, allerdings vom Gleis 9¾, dass die Muggel da nicht vermuten. Muggel tun wirklich alles, um die Zauberei, die sie umgibt, zu übersehen, sagt Rons Vater. Diese Möglichkeit, zwischen den Welten hin und her zu gehen, diese Durchlässigkeit der Geschichte für unsere eigenen Lebenssituationen, die möchten wir heute mit Ihnen nutzen und uns auf die Spur von Harrys zauberhafter Lebenskunst begeben. Und wir tun dies in Gottes Gegenwart, im Namen Gottes, der uns unser Leben gegeben hat und der es erhält, im Namen Jesu Christi, der uns Bruder geworden ist und uns das Leben gelehrt hat. Im Namen des Heiligen Geistes, der uns Kraft und Fantasie schenkt, unser Leben immer wieder zu meistern. Lasst uns mit dem ersten Lied Gott loben für alles, was er uns Gutes getan hat. Beten. Zu dir kommen wir an diesem Morgen, Gott, mit unseren Erfahrungen und Fragen, mit unserem Gelingen und Scheitern, mit der Freude und mit der Sorge, mit unserem Leben. Und du, Gott, gibst uns Raum für all das. Machst dich zuständig für jeden von uns. Wir singen miteinander meine Hoffnung und meine Freude.
Auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht, auf dich.
Zu dir kommen wir an diesem Morgen, Gott, und wir bringen in unseren Gedanken die Menschen mit, die uns am Herzen liegen, die, um die wir uns sorgen, die, mit denen wir uns schwer tun, die, die wir aus den Augen verloren haben, die wir übersehen, die, mit denen wir lachen und die, die uns Kraft geben zum Leben. Du, Gott, kennst und liebst sie alle, in all unseren Beziehungen, gelungenen und gescheiterten, bist du mit dabei. Meine Hoffnung und meine Freude. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Zu dir kommen wir an diesem Morgen, Gott, wollen den Alltag unterbrechen und uns öffnen für dich, singen, beten, auf dich hören und uns wieder ausrichten, und dich mitnehmen in die neue Woche. Du, Gott, gehst mit in unsere Aufgaben, Entscheidungen, Begegnungen. Meine Hoffnung und meine Freude.
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue. Der Riese nahm einen großen Schluck Tee und wischte sich mit dem Handtuch in den Mund. Nenn mich Hagrid, sagte er, das tun alle. Und wie ich dir schon gesagt habe, bin ich der Schlüsselhüter von Hogwarts. Über Hogwarts weißt du natürlich alles. Nein, sagte Harry. Hagrid sah schockiert aus. Tut mir leid, sagte Harry rasch. Tut dir leid, bellte Hagrid und wandte sich zu den Dursleys um mit einem Blick, der sie in die Schatten zurückweichen ließ. Denen sollte es leid tun. Ich wusste, dass du deine Briefe nicht kriegst, aber ich hätte nie gedacht, dass du nicht mal von Hogwarts weißt. Das ist ja zum Heulen. Hast du dich nie gefragt, wo deine Eltern das alles gelernt haben? Alles was? Fragte Harry. Alles was? Donnerte Hagrid. Nun mal langsam! Er war aufgesprungen. In seinen Sorgen schien er die ganze Hütte auszufüllen. Die Dursleys kauerten sich an die Wand. Wollt ihr mir etwas sagen, dass dieser Junge, nichts von nichts weiß? Knurrte er sie an. Das ging Harry doch ein wenig zu weit. Immerhin ging er zur Schule und hatte keine schlechten Noten. Ich weiß schon einiges, sagte er. Ich kann nämlich Mathe und solche Sachen. Doch Hagrid tat dies mit einer Handbewegung ab und sagte, über unsere Welt meine ich. Deine Welt, meine Welt, die Welt von deinen Eltern. Welche Welt? Hagrid sah aus, als würde er gleich explodieren. Dursley! Dröhnte er. Onkel Vernon, der ganz blass geworden war, flüsterte etwas, das sich anhörte wie Mimbelwimbel. Hagrid starrte Harry mit einem wilden Blick an. Aber du musst doch von Mom und Dad wissen, sagte er. Ich meine, sie sind berühmt, du bist berühmt. Was? Mom und Dad waren doch nicht berühmt? Du weißt es nicht. Fuhr Hagrid sich mit den Fingern durch die Haare und fixierte Harry mit einem bestürzten Blick. Du weißt nicht, was du bist? Fragte er schließlich. Onkel Vernon fand plötzlich seine Stimme wieder. Aufhören, befahl er. Hören Sie den Blick Hagrids zusammengebrochen. Als Hagrid sprach, zitterte jede Silbe vor Entrüstung. Du hast es ihm nie gesagt, was in dem Brief stand, den Dumbledore für ihn dagelassen hat? Ich war auch dabei, ich habe gesehen, wie Dumbledore ihn dorthin gelegt hat, Dursley. Du hast ihn Harry all die Jahre vorenthalten? Was vorenthalten? Fragte Harry begierig. Aufhören! Ich verbiete es Ihnen! Schrie Onkel Vernon in Panik. Tante Petunia schnappte vor Schreck nach Luft. Ach, kocht eure Köpfe doch mit all den Saft, ihr beiden, sagte Hagrid. Harry, du bist ein Zauberer. In der Hütte herrschte mit einem Mal Stille. Nur das Meer und das Pfeifen des Windes waren noch zu hören. Ich bin ein was? Ein Zauberer natürlich, sagte Hagrid und setzte sich wieder auf das Sofa, das unter Ächzen noch tiefer einsank. Und ein verdammt guter noch dazu, würde ich sagen, sobald du mal ein bisschen Übung hast. Was solltest du auch anders sein mit solchen Eltern wie deinen? Ich denke, es ist an der Zeit, dass du deinen Brief liest. Harry streckte die Hand aus und nahm endlich den gelblichen Umschlag, der in smaragdgrüner Schrift adressiert war, an Mr. Harry Potter, der Fußboden, Hütte auf dem Fels, das Meer. Er zog den Brief aus dem Umschlag und las. Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Schulleiter Aulus Dumbledore. Sehr geehrter Mr. Potter, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen sind. Beigelegt finden Sie eine Liste aller benötigten Bücher und Ausrüstungsgegenstände. Das erste Schuljahr beginnt am 1. September. Wir erwarten Ihre Eule spätestens am 31. Juli. Mit freundlichen Grüßen, Minerva McGonagall, stellvertretende Schulleiterin.
So erfährt Harry an seinem 11. Geburtstag, dass er ein Zauberer ist. Und mehr noch, zum ersten Mal erzählt ihm jemand seine eigene Geschichte. Als Harry gerade ein Jahr alt ist, tötet der mächtige schwarze Zauberer Voldemort seine Eltern. An Harry aber prallt dieser vernichtende Fluch ab. Er trägt nur eine blitzförmige Narbe auf der Stirn davon. Wie das geschehen konnte, kann sich keiner erklären. Noch nie hat ein Mensch den Fluch Voldemorts vorher überlebt. Doch jetzt ist die Macht des schwarzen Zauberers anscheinend gebrochen. Als Findelkind wird Harry seinen einzigen Verwandten vor die Tür gelegt, Tante Petunia und Onkel Vernon Dursley.
Mr. und Mrs. Dursley in Ligusterin Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sie könnten sich in eine merkwürdige und geheimnisvolle Geschichte verstricken, denn mit solchen Unsinn wollten sie nichts zu tun haben.
Und Harry fristet neben seinem verwöhnten Cousin Dudley ein echtes Aschenputtel-Dasein. Bis eben zu seinem 11. Geburtstag, als er in Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei, aufgenommen wird. Und hier lernt er seine besten Freunde kennen, Ron und Hermine. Die Schule wird mit vielen internatstypischen Geschichten ihr Zuhause. Rons Familie mit 7 rothaarigen Kindern, einer warmherzigen Mutter und einem etwas spleenigen, liebevollen Vater wird ihm zur zweiten Heimat. Harry, Ron und Hermine, pfiffig, abenteuerlustig, detektivisch und mit großer Neigung, die Regeln zu brechen, geraten immer wieder in abenteuerliche und brenzliche Situationen, alle drei Helden je auf ihre ganz eigene Weise. Jeder Band ein neues Schuljahr, neue Herausforderungen. Und der rote Faden durch alle 7 Bände, das ist der Kampf gegen die schwarze Magie, gegen das Böse, verkörpert durch Lord Voldemort und seine Anhänger, die immer mehr an Macht gewinnen. Harry, dem Jungen, der überlebte, kommt in diesem Kampf eine besondere Rolle zu. Aber geschildert wird nicht allein ein Heldenweg, sondern auch die Veränderung einer Gesellschaft unter einer zuerst verdeckten und dann immer offeneren, autoritären, ja diktatorischen Herrschaft. Machtausübungen, Schrecken, Mitläufertum und offener Widerstand bis hin zur Illegalität. Die Entwicklungen in der Zauberergesellschaft insgesamt spiegeln sich in der Schule in Hogwarts. Soziologisch und psychologisch aufgeblättert und beobachtbar. Es sind die großen Themen, an denen sich unsere Helden abarbeiten: Angst und Mut, Verluste, Trauer, Tod, Gerechtigkeit und Freiheit, Freundschaft und Vertrauen. Und sie wachsen daran. Märchenhaft wie die Geschichte von Harry Potter wird auch die Geschichte seiner Autorin Joanne K. Rowling erzählt. Sie sagt, für mich war das damals kein Märchen, für mich war das eine deprimierende Zeit, die Zeit, in der sie an Harry Potter arbeitet. Ich habe wirklich für mich selbst geschrieben, sagt sie. Nach einer gescheiterten Ehe war die damals 30-jährige Philologin aus Portugal wieder in ihre Heimat auf die britische Insel zurückgekehrt. Sie ist alleinerziehende Mutter, wohnt bei ihrer Schwester in Schottland, lebt von Sozialhilfe. In einem Café in Edinburgh, den Kinderwagen neben sich, so wird kolportiert, schreibt sie vom Zauberlehrling mit der Blitznarbe. Das fertige Manuskript tippt sie einige Male mit der Schreibmaschine ab, schickt es an Verlage und Literaturagenten und niemand interessiert sich dafür. Zu lang, zu wenig kindgerecht. 12 Absagen. Ich möchte zu gern wissen, was ein Jahr später in diesen Redaktionen los war. Der 13. Anlauf, da erbarmt sich Bloomsbury für eine Auflage von 500 Stück. Allerdings durfte auf dem Umschlag statt Rowlings Vornamen nur die geschlechtsneutralen Initialen stehen. Bücher von Frauen haben einen deutlich schlechteren Absatz, sagen sie. Und es wird Rowling empfohlen, sich doch einen richtigen festen Job zu suchen, weil von Kinderbüchern allein kann man nicht leben. 1997 erscheint dann der erste Band, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Kurz darauf zahlt ein amerikanischer Verlag $105.000 für die Rechte. So viel Geld für einen Erstling von einer völlig Unbekannten, das lässt sich die Presse nicht entgehen und Rowling kommt zum ersten Mal auf die Schlagzeilen. Ein Märchen ist geboren.
Ich bin unterwegs in meiner Zeit. Energie Nummer 4.
Unter diesem Feuer, das 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 Feuer, das
Zwei Zaubersprüche von Harry möchten wir Ihnen heute in diesem Gottesdienst zeigen. Zwei Lebenskunststücke, die, so denke ich, auch in der Muggelwelt wirken. Das erste im dritten Band, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Dort lernen Harry, Ron und Hermine, wie man einen Irrwicht vertreibt.
Nun denn, sagte Professor Lupin und winkte die Klasse zum anderen Ende des Zimmers, wo nicht war, aus einem alten Schrank, in dem die Lehrer ihre Ersatzumhänge aufbewahrten. Als Professor Lupin vor dem Schrank stand, fing der plötzlich heftig an zu ruckeln und krachte gegen die Wand. Kein Grund zur Beunruhigung, sagte Professor Lupin gelassen, denn ein paar Schüler waren erschrocken zurückgewichen. In diesem Schrank steckt ein Irrwicht. Die meisten schienen nicht recht zu glauben zu wollen, dass dies wirklich kein Grund zur Beunruhigung sei. Neville warf Professor Lupin einen grauenerfüllten Blick zu und Seamus Finnegan starrte wie gebannt auf den ruckelnden Türknopf. Irrwichte mögen dunkle, enge Räume, sagte Professor Lupin. Schränke wie Lücken zwischen den Betten, Spülkästen. Ich habe sogar mal einen getroffen, der es sich in einer Standuhr gemütlich gemacht hatte. Dieser hier ist gestern Nachmittag eingezogen und ich habe den Schüler gefragt, ob die Kollegen ihn meiner dritten Klasse zum Üben überlassen könnten. Nun, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, lautet: Was ist ein Irrwicht? Hermine hob die Hand. Es ist ein Gestaltwandler, sagte sie. Er kann die Gestalt dessen annehmen, wovor wir, wie er spürt, am meisten Angst haben. Das hätte ich selber nicht besser ausdrücken können, sagte Professor Lupin und Hermine strahlte. Der Irrwicht sitzt also in der Dunkelheit herum und hat noch keine Gestalt angenommen. Er weiß noch nicht, was der Person auf der anderen Seite der Tür Angst macht. Keiner weiß, wie ein Irrwicht aussieht, wenn er allein ist. Doch wenn wir ihn herauslassen, wird er sich sofort in das verwandeln, was wir am meisten fürchten. Und das heißt, fuhr Professor Lupin fort, ohne Nettles leises, entsetztes Keuchen zu beachten, das heißt, dass wir von Anfang an gewaltig im Vorteil sind. Kannst du dir denken, warum, Harry? Eine Antwort zu versuchen, während Hermine neben ihm auf den Fußballen auf- und abhüpfte und die Hand in die Luft streckte, war ziemlich lästig. Doch Harry hatte einen Einfall. Weil wir so viele sind und er nicht weiß, welche Gestalt er annehmen soll? Genau, sagte Professor Lupin und Hermine ließ ein wenig enttäuscht die Hand sinken. Man sollte nie allein sein, wenn man es mit einem Gericht aufnehmen will. Das bringt ihn durcheinander. Was soll er denn werden? Eine knopflose Leiche oder ein fleischfressendes Schmeckentier? Ich habe mal einen Irrwicht gesehen, der diesen Fehler gemacht hat. Wollte zwei Leute auf einmal erschrecken und hat sich in eine halbe Schnecke verwandelt. Einfach lächerlich. Der Zauber, der einen Irrwicht vertreibt, ist einfach, aber er verlangt geistige Anstrengung. Was einen Irrwicht wirklich dem Chaos macht, ist nämlich Gelächter. Ihr müsst versuchen, ihn zu zwingen, eine Gestalt anzunehmen, die ihr komisch findet. Wir üben den Zauber erstmal ohne Zauberstab, nach Minute. Ridiculus. Ridiculus, sagte die Klasse wie aus einem Mund. Gut, sagt Professor Lupin. Sehr gut. Aber das war leider nur der leichte Teil, denn das Wort allein genügt. Und jetzt bist du dran, Neville. Der Schrank fing wieder an zu zittern, allerdings nicht so heftig wie Neville, der einige Schritte vortat, als ob es zum Galgen ginge. Schön, Nelly, sagte Professor Lupin. Das Wichtigste zuerst. Was würdest du sagen, ist es, das dir am meisten auf der Welt Angst macht? Nellys Lippen bewegten, doch kein Wort kam heraus. Verzeih mir, Nelly, ich habe dich nicht verstanden, sagte Professor Lupin gut gelaunt. Nelly sah sich mit panischem Blick um, als ob er jemanden bitten wollte, ihm zu helfen. Dann sagte er, kaum vernehmlich flüsternd, Professor Snape. Fast alle lachten. Selbst Nelly grinste peinlich verlegen. Professor Lupin jedoch war nachdenklich geworden. Professor Snape? Nelly, stimmt es, dass du bei deiner Großmutter lebst? Ja, sagt Nelly nervös, aber ich will nicht, dass der Irrlicht sich in sie verwandelt. Nein, nein, du verstehst mich falsch, sagte Professor Lupin und lächelte. Ich frage mich, könntest du uns sagen, was für Kleider deine Großmutter normalerweise trägt? Nelly wirkte verdutzt, doch er antwortete, naja, immer denselben Hut. Einen hohen mit einem ausgestopften Geier drauf. Und ein langes Kleid, meist grün. Und manchmal einen Schal aus Fuchsfell. Und eine Handtasche, half Professor Lupin nach. Eine große rote, sagte Nelly. Sehr schön, sagt Professor Lupin. Kannst du dir diese Kleidung ganz genau vorstellen, Nelly? Kannst du sie vor deinem geistigen Auge sehen? Ja, sagte Nelly unsicher, sich offensichtlich fragend, was als nächstes kommen würde. Wenn er irgendwie aus diesem Schrank fährt und dies sieht, Nelly, wird er die Gestalt von Professor Snape annehmen, sagte Lupin. Und du hebst deinen Zauberstab so und rufst Ridiculous und denkst ganz fest an die Kleider deiner Großmutter. Wenn alles gut geht, wird Professor Irrlicht Snape gezwungen sein, mit diesem Geierhut, dem grünen Kleid und der großen roten Handtasche aufzutreten. Die Klasse lachte laut auf. Der Schrank zitterte noch heftiger. Nelly, wir gehen ein paar Schritte zurück, sagte Professor Lupin. Dann hast du freie Bahn. Klar? Ich rufe dann den Nächsten auf. Alle zurücktreten jetzt, damit Nelly richtig zielen kann. Sie gingen zurück und lehnten sich gegen die Wand. Nelly stand jetzt allein vor dem Schrank. Er war blass und verängstigt, doch er hatte die Ärmel seines Umhangs hochgekrempelt und hielt seinen Zauberstab bereit. Ich zähle bis drei, Nelly, sagte Professor Lupin und deutete mit seinem Zauberstab auf den Türknopf des Schrankes. Eins, zwei, drei, jetzt! Sterne stoben aus der Spitze von Professor Lupins Zauberstab und trafen den Türknopf. Die Schranktür flog auf. Hakennasig und drohend trat Professor Snape heraus und richtete seine blitzenden Augen auf Nelly. Nelly wich zurück, den Zauberstab erhoben und bewegte stumm den Mund. Snape griff in seinen Umhang und ging drohend auf ihn zu. Ridiculous, kickte Nelly. Es gab einen Knall, ähnlich dem Knall einer Peitsche. Snape stolperte. Er trug jetzt ein langes, spitzenbesetztes Kleid, einen turmhohen Hut, auf dessen Spitze ein mottenzerfressener Geier saß. Und an seinem Handgelenk schlenderte eine enorme rote Handtasche. Dröhnendes Gelächter brach heraus. Der Irrwicht erstarrte, heillos verwirrt.
Erinnern Sie sich noch an die Geschichte aus dem Markus-Evangelium? in dem Jesus die Dämonen in die Schweine fahren lässt und die dann in den Abgrund stürzen? Wie umgehen mit der Angst, wie umgehen mit Bedrohung, das ist auch hier das Thema. Markus erzählt von einem Menschen, der besessen ist von einem unreinen Geist. Das ist im Evangelium so ausgedrückt, nicht der Mann selbst ist bedrohlich, sondern der Dämon, der in ihm ist. Dieser Mann schreit, schlägt unberechenbar um sich, wirft mit Steinen, er ist nicht zu bändigen. Man hat versucht, ihn mit Fesseln und Ketten zu legen, aber er reißt sich immer wieder los. Er hat offenbar übermenschliche Kräfte. Es ist nicht der Mann selbst, es ist, wie gesagt, dieser unreine Geist, der die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Und die Dorfbewohner wissen sich nicht zu helfen, sie sondern ihn ab von der Gesellschaft in die Grabhöhlen weit draußen vom Dorf entfernt. Er lebt im Tabu. Doch die Angst bleibt, die Angst vor diesem Dämon. Dann kommt Jesus. Und der Mann rennt auf ihn zu, wirft sich vor ihm nieder und der Dämon in ihm schreit, quäle mich nicht. Dass Jesus Dämonen austreiben kann, das hat sich schon herumgesprochen. Und was macht Jesus? Er hält das Tabu der Dorfbewohner nicht ein, sondern wendet sich dem Dämon zu, fragt ihn, wie heißt du? Jesus nimmt Kontakt auf mit dem Schrecken. Wer bist du? Wie soll ich dich ansprechen? Er fragt nach der Identität, er will sich ein Bild machen. Und siehe da, er bekommt eine Antwort. Legion heiße ich, sagt der Dämon, denn wir sind viele. So ist das also. Jetzt wird dieser Dämon erkennbar, greifbar. Und dann heißt es, es war aber dort am Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürzte den Abhang hinunter ins Meer, etwa 2000 und ersoffen im Meer. Stellen Sie sich das mal bildlich vor. Was für eine urkomische Szene. Was für ein Witz. Durchgedrehte, völlig verrückt spielende Schweine außer Rand und Band zum Lachen. Die Dämonen haben sich wahrlich lächerlich gemacht. Für die Umstehenden haben sie den Schrecken verloren. Die Lächerlichkeit dieser Szene, die Häme und Schadenfreude in diesem Lachen hat die ersten Hörerinnen und Hörer noch einen besonders süßen Beigeschmack. Denn der Dämon nennt seinen Namen Legion. Und das ist eine Anspielung auf die Legionen, die römischen Militäreinheiten. Das drängt sich für Hörer damals unmittelbar auf. Und mehr noch, von Münzen und von gestempelten Ziegeln kennt man dieses Motiv des Wildschweins als Zeichen für eine ganz bestimmte römische Einheit, die 10. Legion. Sie ist unter anderem deswegen berühmt, weil sie eine große Seeschlacht gewonnen hat. Eben diese 10. Legion hat in Juda eine Spur der Gewalt hinterlassen. Sie waren an der Belagerung Jerusalems beteiligt. Ihr Kommandant hat sich ausdrücklich gegen eine Schonung des Tempels ausgesprochen. Nach der Eroberung der heiligen Stadt wurde diese 10. Legion zur ständigen Besatzungsmacht in der Provinz. Für viele Juden ist diese 10. Legion also ein Synonym für die politische Entrechtung und die militärische Unterdrückung. Und Jesus schickt die Dämonen in die Schweine. Er vernichtet damit symbolisch die Besatzungsmacht. Und wie lächerlich macht er sie mit diesen Schweinen und dann noch, wenn er sie im Meer versenkt, diese großen Seehelden. Hohn und Spott schüttet er über sie aus. Ridiculus. So lautet der Zauberspruch von Professor Lupin. Von Ridere lachen Ridiculus, lächerlich. Aber das war leider nur der leichte Teil, sagt Lupin, denn das Wort alleine genügt nicht. Es steckt ja noch mehr Lebenskunst in dieser Unterrichtsstunde. Zuerst müssen Harry und seine Mitschüler sich klar machen, in welcher Gestalt der Irrwicht erscheinen wird, wenn er den Schrank verlässt. Sie sollen vor der Angst nicht die Augen verschließen, sondern sie anschauen, sie benennen können. Die eigene Angst kennen, das ist der erste und der schwere Schritt. Wenn Neville sich vorstellt, dass der Irrwicht für ihn aussieht wie der gefürchtete Professor Snape, dann setzt er die Angst quasi aus sich heraus. Er macht sie beobachtbar, wie einen Gegenstand. Ah, so bist du also. Wie heißt du, fragt Jesus. Ah, du bist der Legion. Und was ich anschauen kann, was ich benennen kann, das hat mich schon nicht mehr ganz und gar im Griff. Das beherrscht mich nicht mehr gänzlich. Über dieses Stück Abstand komme ich wieder ins Handeln. Neville stottert, aber er ist nicht mehr ganz erstarrt. Die Angst ist nicht weg, aber es bleibt ihr nicht das letzte Wort. Und das Lachen macht ihr dann gänzlich den Garaus. Dir ziehe ich ein grünes Kleid an. Dir hänge ich die rote, überdimensionierte Handtasche an den Arm. Ich kann das. Über dich lachen und wenn es nur in diesem einen Moment ist, ridiculous. Noch einen kleinen Hinweis gibt Lupin für den Umgang mit der Angst. Den halte ich auch noch für spannend. Er sagt, man sollte nie allein sein, wenn man es mit einem Irrwicht aufnimmt. Das bringt ihn durcheinander, denn was soll er denn werden? Einen allein kann die Angst leicht lähmen, aber jeder hat ja seinen ganz eigenen Irrwicht. Wo der eine Angst hat, ist für die andere die Angst vielleicht nicht ganz so stark. Und wenn wir das alles zusammenlegen, unsere Furcht, unseren Mut, unsere Ideen, unsere Unerschrockenheit, dann, sagt Lupin, hat der Irrwicht keine Chance. Die Angst erlischt nie ganz, aber sie erwischt uns nicht alle auf demselben Bein. Und einer von uns wird der Angst schon einen mottenzerfressenen Geierhut auf den Kopf drücken können. Ha, ridiculous. Gib mir deine Hand. Können Sie ja jetzt schon. Und noch einen zweiten solchen Lebenskunstzauberspruch möchten wir Ihnen heute gerne zeigen. Für Harry Potter hat er sich gut bewährt und auch dieser Zauberspruch hat eine biblische Entsprechung. Als Harry zu Beginn seines dritten Schuljahres im Hogwarts Express sitzt, auf dem Weg zur Schule, da passiert Folgendes.
Mit einem Ruck kam der Zug zum Stillstand. Und Fergus Poltern und Krachen sagt ihnen, dass Koffer aus den Gepäckstücken gefallen waren. Dann, ohne jede Vorwarnung, erloschen alle Lampen und sie waren jäh in schwarze Dunkelheit gehüllt. Was ist da los? Ertönte Rons Stimme hinter Harry. Autsch! Keuchte Hermine. Ron, das war mein Fuß! Harry tastete sich zurück zu seinem Sitz. Glaubst du, wir haben eine Panne? Keine Ahnung. Es gab ein quietschendes Geräusch und Harry sah die verschwommene schwarze Gestalt Rons das Fenster wischen und hinausschauen. Bleibt, wo ihr seid, sagte Lupin mit seiner heiseren Stimme und erhob sich langsam, die Hand mit den Flammen vor sich ausgestreckt. Doch die Tür geht auf bevor Lupin sie erreichte. Am Eingang erhellt von der flackernden Flamme in Lupins Hand stand eine vermummte Gestalt, die bis zur Decke ragte. Das Gesicht war unter einer Kapuze vollständig verborgen. Harrys Blick schoss nach unten und was er da sah, ließ seinen Magen zusammenkrampfen. Eine Hand lugte unter dem Umhang hervor und es war eine glitzernde, graue, schleimige Hand wie die eines Toten, der zu lange im Wasser gelegen hatte. Doch er sah sie nur für einen Bruchteil einer Sekunde, als ob das Wesen unter dem Umhang Harrys Blick gespürt hätte, zog es die Hand rasch unter die Falten des schwarzen Umhangs zurück. Und dann holte das Kapuzenwesen, was immer es war, lange und tief rasselnd Atem, als ob es versuchte, mehr als nur Luft aus seiner Umgebung zu saugen. Eine bittere Kälte legte sich über sie. Harry spürte seinen Atem in der Brust stocken. Die Kälte drang ihm unter die Haut. Sie drang in seine Brust, ins Innere seines Herzens. Es war schrecklich, sagte Neville mit noch höherer Stimme als sonst. Hast du gemerkt, wie kalt es wurde, als er reinkam? Ich habe mich so komisch gefühlt, sagte Ron und zog beklommen die Schultern hoch, als ob ich nie mehr froh sein würde.
Nach dieser Begegnung fühlen Harry und die anderen sich wie erschlagen und kraftlos. Professor Lupin muss sie mit einem großen Stück Schokolade wieder aufpäppeln. Erst später begreifen sie, was geschehen ist. Sie sind einem Dementoren begegnet. Dementoren sind bei Joanne K. Rowling mächtige Zauberwesen, eigentlich dazu bestimmt, im Zauberergefängnis die Gefangenen in Schach zu halten. Und sie tun das sehr nachhaltig, indem sie aus dem Menschen alle Lebensenergie herausziehen. Die Hoffnungen, die Wünsche, die Sehnsüchte, das Glück, die Lust am Leben. Es bleiben bleierne Schwere, Kälte, Resignation. Der Kuss des Dementors, das ist das Schlimmste, was einem Zauberer passieren kann. Der Dementor vernichtet seine Seele. Dementoren sind gruselige Fantasiewesen in Harry Potters Welt, aber wenn ich höre, welche Wirkung sie haben, so ganz und gar unbekannt ist mir das auch nicht. Das Gefühl, das Rowling hier beschreibt, ein Stück davon kenne ich schon auch. Das Gefühl, dass alles eh keinen Sinn hat, was ich tue, dass die Probleme sowieso viel zu groß sind, meine Kraft viel zu klein. Das Gefühl von Mutlosigkeit, Antriebslosigkeit, Ohnmacht. Ich spreche nicht von Depression. Depression ist eine Krankheit, die professionelle Hilfe braucht, die Medizin braucht. Aber Mutlosigkeit, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung, das kann schon ganz schön mächtig werden. Ich habe mich so komisch gefühlt, sagt Ron, als ob ich nie mehr froh sein würde. Und Professor Lupin bringt Harry den Zauber bei, den Dementor in Schach halten kann. Das ist der Patronus-Zauber.
Also denn, Professor Lupin hatte seinen Zauberstab gezückt und bedeutete Harry, es ihm nachzutun. Der Zauberspruch, den ich dir jetzt beibringen will, ist schon höhere Magie. Harry, er geht weit über die gewöhnliche Zauberei hinaus. Es ist der Patronus-Zauber. Wie funktioniert er? Sagt Harry nervös. Nun, wenn er gut gelingt, beschwört er einen Patronus herauf, sagte Lupin. Und das ist eine Art Gegendementor, ein Schutzherr, der als Schild zwischen dich und den Dementor tritt. Harry überkam die jähe Vorstellung, er würde sich hinter einer Hagrid-großen Gestalt mit einem riesigen Schlagstock zusammenkauern. Professor Lupin fuhr fort. Der Patronus ist eine gute Kraft, ein Abbild eben jener Dinge, von denen sich der Dementor nährt. Hoffnung, Glück, leben, doch er kann keine Verzweiflung erleben wie wirkliche Menschen und so kann ihm der Dementor nichts anhaben. Aber ich muss dich warnen, Harry, der Zauber könnte noch zu schwer für dich sein. Viele gut ausgebildete Zauberer haben damit Probleme. Wie sieht ein Patronus aus? Fragte Harry neugierig. Jeder Zauberer erschafft seinen ganz eigenen. Und wie beschreibt man ihn dann auf? Mit einer Zauberformel, die nur wirkt, wenn du dich mit aller Kraft auf eine einzige, sehr glückliche Erinnerung konzentrierst. Harry stöberte in seinem Gedächtnis nach einem glücklichen Erlebnis. Natürlich kam nichts, was er bei den Dursleys erlebt hatte. Da kam nichts für ihn in Frage. Schließlich entschied er sich für den Moment, als er zum ersten Mal auf einen Besen geflogen war. Gut, sagte er und versuchte sich das wundervolle, strömende Gefühl in seinem Bauch so klar wie möglich in Erinnerung zu rufen. Die Beschwörungsformel lautet, Lupin räusperte sich, Expecto Patronum.
Sehr viel üben. Nach vielen, vielen Rückschlägen und in einem Moment, wo es für ihn wirklich drauf ankommt, passiert Folgendes.
Komm jetzt, murmelte er und spähte umher. Wo bist du? Dad, komm bitte! Doch keiner kam. Harry hob den Kopf und sah hinüber. Die Dementoren hatten einen Ring gebildet. Einer von ihnen nahm die Kapuze ab. Es war höchste Zeit, dass der Retter erschien. Harry stürzte hinter den Busch hervor und zückte den Zauberstab. Expecto Patronum, rief er. Und aus der Spitze seines Zauberstabs brach etwas hervor. Keine unförmige Nebelwolke, sondern ein schönes, blendend helles, silbernes Tier. Er kniff die Augen zusammen und versuchte zu erkennen, was es war. Es sah aus wie ein Pferd. Es galoppierte lautlos davon über die schwarze Oberfläche des Sees. Harry sah, wie es den Kopf senkte und mit den Hinterbeinen gegen den Schwarm der Dementoren ausschlug. Jetzt galoppierte es im Kreis um die schwarzen Gestalten am Boden und die Dementoren wichen zurück, zerstreuten sich, verloren sich in der Dunkelheit und waren verschwunden. Der Patronus wandte sich um. Das Tier galoppierte über den stillen See zurück. Es war kein Pferd, es war auch kein Einhorn, es war ein Hirsch. Er leuchtete so hell wie der Mond am Himmel. Er kehrte zu ihm zurück. Am Ufer hielt er inne. Seine Hufe hinterließen keine Spur im weichen Boden. Er hatte Harry mit seinen großen silbernen Augen, starrte er an. Langsam neigte er den Kopf mit dem schweren Geweih und Harry erkannte, Krone, flüsterte er. Das ist der Spitzname seines Vaters. Als er das Geschöpf mit zitternden Fingern berühren wollte, verschwand es.
Auch beim Patronus-Zauber ist der Zauberspruch nur der leichte Teil der Übung. Den Dementor kann man nicht einfach in die Flucht schlagen. Das Gefühl der Ohnmacht und der Mutlosigkeit sind mächtig. Aber der Patronus bewirkt, dass die Verzweiflung nicht mehr ganz allein die Bühne besetzt. Der Patronus verkörpert die Kraft und die Lebendigkeit, die ich ja auch kenne. Auch dieses Erleben ist real, Harry, dass es dir bis in die letzte Faser deines Körpers gut geht, wenn du auf dem Besen sitzt, wenn du fliegst, der Wind dir um die Ohren pfeift, dein Herz leicht ist und deine Seele jauchzt. Was Harry mühsam lernt, ist, sich die Kraft seiner guten Erinnerungen zu holen hinein in die Verzweiflung. Und die Verzweiflung kann diese Erinnerungen nicht gänzlich nehmen. Die Erfahrung, aus der sich die Hoffnung speist, die Seelenkraft, die Lebendigkeit. So stellt sich der Patronus schützend vor Harry und dem Dementor bleibt nicht mehr alle Macht. Jeder hat übrigens seinen ganz eigenen Patronus, ihren ganz eigenen Patronus. Und auch da ist es gut, sich den mal genau anzuschauen, sich vertraut zu machen. Was genau ist es denn, was mich trägt, was mich hält? Welche Situationen und Erlebnisse kann ich anzapfen? Und vielleicht gibt es Bilder, Symbole, Gerüche, Musik, Worte, die dieses Erlebnis, dieses Gefühl in mir wieder wachrufen können. Harrys Patronus ist ein Hirsch. Und das ist kein Zufall, denn das ist das Tier, in das sein Vater sich verwandeln konnte. Harry verbindet sich mit der Liebe, die seine Eltern ihm gaben. Und die kann auch der schwarze Magier Voldemort ihm nicht nehmen. Die schützt ihn immer wieder vor der Verzweiflung. Zauberspruch dazu, Sie haben es längst erkannt, Expecto Patronum, ich erwarte den Herrn. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. So beginnt das Gebet eines tief verzweifelten Menschen in Psalm 77. In der Zeit der Not suchte ich den Herrn, so ruft dieser Beter. Meine Hand ist des Nachts ausgestreckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott und bin betrübt. Ich sinne nach, mein Geist verzagt. Da ist ein Mensch wirklich am Ende seiner Kraft. Schlaflosigkeit zehrt ihn aus, Sorgen lassen, die Gedanken kreisen. Er ist betrübt und verzagt. Und auch bei Gott ist ihm kein Trost. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier ist er stark, der Dementor. Ich finde beeindruckend, dass dieser Mensch in seiner Not nicht verstummt, sondern trotz aller Unruhe versucht, Worte zu finden. Er wirft Gott all seine Gottverlassenheit vor die Füße. Schon das ist ein kleiner, ein erster Schritt heraus aus der Starre. Und dann holt sich dieser verzweifelte Mensch einen Patronus zwischen sich und den Dementor. Ich lese weiter den Psalm. Darum gedenke ich an die Taten des Herrn, ja, ich gedenke an deine früheren Wunder. Ich sinne über alle deine Werke, ich denke deine Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist so ein mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Er holt sich, dieser Beter, in seiner Gottverlassenheit die alten Geschichten, die alten Erfahrungen mit Gott, seine eigenen, aber auch die der Mütter und Väter des Glaubens. Wenn ich darüber nachdenke, dann fallen mir die vielen Erzählungen und Erfahrungen ein, in denen Gott sich gezeigt hat als der Schöpfer, der Heilige, dem Macht und Wunder und alles zuzutrauen ist. Und weil dem Beter das noch zu abstrakt ist, noch zu wenig anschaulich, holt er sich eine ganz konkrete und kraftvolle Geschichte ins Gedächtnis und er beschreibt sie so lebendig wie nur irgendwie möglich. Die Geschichte vom Durchzug des Volkes durchs Rote Meer. Ich lese noch ein Stück aus dem Psalm, da heißt es: Du hast dein Volk erlöst mit starkem Arm und die Kinder Jakobs und Josefs, die Wasser sahen dich, Gott, die Wasser sahen dich und ängstigten sich, ja die Tiefen tobten, die dicken Wolken gossen Wasser, die Wolken donnerten, deine Pfeile fuhren einher, dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und wankte, dein Weg ging durch das Meer. Und dein Pfad durchs große Wasser. Niemand sah deine Spur. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Da ist er, sein Patronus, der Herr, der sich in dieser Gefahr so stark erwiesen hat, der einen Weg gefunden hat durchs tosende Meer. Der wird auch einen Weg finden, jetzt für mich. Expecto Patronum. Ich erwarte den Herrn. Und noch ein ganz kleiner Tipp, den Professor Lupin zum Schluss hat. Immer wenn einer der Zauberlehrlinge einem Dementor begegnet und ihm Kälte und Mutlosigkeit in die Glieder fährt, da gibt Lupin ihm ein großes Stück Schokolade. Die beste Schokolade aus dem Honigtopf, dem wunderbaren Süßigkeitsladen. Endlich mal ein Lehrer, der seine Gegenmittel beherrscht, sagt dazu Madame Pomfrey, die Schulkrankenschwester. Und dieses Gegenmittel wirkt ganz gewiss auch bei Muggels.
Du bist meine Thank you.
Bevor wir Fürbitte halten, darf ich Ihnen noch einiges bekannt geben. Getauft wurden in der Gemeinde zwei Kinder, Jule Bitzenbauer und Max Riel. Kirchlich beerdigt wurden Erwin Fink aus Altdorf, verstorben mit 81 Jahren, Hermann Jäger aus Altdorf, verstorben mit 89 Jahren und Teda Graf, auch aus Altdorf, verstorben mit 90 Jahren. Ich bitte Sie, diese Menschen in Ihre Fürbitte aufzunehmen. Ich möchte Sie noch kurz hinweisen auf ein Konzert, Mondsüchtig. Sie sehen auch die Plakate und die Handzettel. Am Mittwoch, 28. September, ein Konzert mit Uli Reuter, Wim Scheuerlein und Anne Barkowski. Nehmen Sie bitte die Handzettel mit, wird stattfinden in der Magdalenenkirche. Eintritt frei, Spenden für Ärzte ohne Grenzen. Kollekte des letzten Zumutungsgottesdienstes für soziale Unterstützung in der eigenen Gemeinde, 546,20 €. Und die Kollekte heute, haben wir entschieden, soll an die Stiftung Wings of Hope gehen, eine Stiftung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, die vor allem Kinder und Jugendliche unterstützt, die durch Kriege und Gewalt traumatisiert sind und unter den Folgen leiden. In internationalen Krisenregionen und sozialen Brennpunkten in Deutschland im Moment, aber auch in vielen anderen Gebieten. Aktuell arbeiten Mitarbeitende in Bosnien-Herzegowina, in Kurdistan, Irak, in Palästina und in weiteren Krisengebieten. Hier in Deutschland wurden für ukrainische Kinder und ihre Mütter zum Beispiel in diesem Sommer ein Programm Erste Hilfe für die Seele angeboten, um ein Aufatmen zu ermöglichen und Selbstheilungskräfte wieder zu stärken. Herzlichen Dank für alles, was Sie für diese Initiative geben. Und letzter kleiner Hinweis, die nächsten Zumutungen, 23.10. Sie haben diese kleinen orangen Zettel gesehen, Thema Mitgefühl. Agnes Voss-Börschmann wird den Gottesdienst halten. Herzliche Einladung auch dazu. So, dann möchte ich beten und wenn es Ihnen möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Bitten möchte ich dich, Gott, für alle Menschen, die Angst erleben und Verzweiflung, denen das Morgen schwarz erscheint und die so viel Kraft brauchen zum Leben. Stärke du. Bitten möchte ich dich, Gott, für alle Menschen, die Gewalt erleben, Krieg, Flucht, Tod ihrer Lieben, die Sicherheit und Zukunft in Trümmern sehen. Schütze du. Bitten möchte ich dich, Gott, für Menschen, die helfen, wo sie nur können, in ihren Berufen oder einfach da, wo sie gerade stehen, in politischen und sozialen Initiativen oder ganz privat. Hilf du. Bitten möchte ich dich, Gott, für Künstlerinnen, Maler, Schauspielerinnen, Musiker und alle anderen, die immer wieder neue Perspektiven auf Welt und Menschen öffnen, die das Leben weit machen. Spiel du mit. Bitten möchte ich dich, Gott, für Menschen, die lieben, deren Herz leicht ist und froh, die anstecken können mit Freude, weil Humor eine ernste Sache ist. Lach du mit. Lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Du bist die Hoffnung, die Hilfe und Ausstattung.
Deswegen bitte ich Sie nochmal aufzustehen, wenn es geht und möglich ist. So geht in diesen Tag und in die neue Woche mit der Kraft, die Gott euch gibt. Geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet Ausschau nach der Liebe. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich. Er gebe dir seinen Frieden. Amen.